Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit, eine weitere Folge des Sportpodcast Einwurf steht auf dem Programm. Und heute darf ich sagen, ganz klassisch sozusagen, rufe ich wieder zu meiner geschätzten Kollegin nach Darmstadt und sage, hallo Olivia.
Hallo Sebastian. Mensch, endlich darfst du mal wieder nach Darmstadt rufen. Wir befinden uns ja heute tatsächlich mal wieder in unserem Podcast-Studio. Ja. Nachdem wir die letzten zwei Folgen, kann man fast schon sagen, gemeinsam verbringen durften. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir möchten hier an der Stelle natürlich auch nochmal für unseren YouTube-Kanal werben. Einwurf der Sportkanal, Sebastian.
Genau, hast du dir schon angeguckt? Ich habe es mir natürlich angeguckt. Muss man ja sehen, was da veröffentlicht wird, und freue mich auch, dass wir jetzt sozusagen in Bewegtbildform auch zu hören und zu sehen sind. In dem Fall zwei Folgen, du hast es angesprochen, haben wir ja produziert. Einmal in Dortmund, waren zu Gast bei den Sportjournalisten und bei den Ehrungen des Deutschen Fernsehpreises. Eine sehr spannende Geschichte rund ums Thema Boxen, habe ich noch in guter Erinnerung. Und dann die letzte Folge, die 75. haben wir ja in Ruhpolding zusammen produziert. Und auch das war spannend, mal den Biathleten auf die Finger zu schauen. Und die haben ja auch eine WM vor der Nase, also Grund genug, da mal hinzufahren. Ja, und jetzt, heute haben wir ein neues Thema, und ich glaube, es ist ein schwergewichtiges Thema, wenn man das so sagen kann.
Richtig, ja. Also es ist ja unser letzter Podcast auch vor der Sommerpause. Entsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute nochmal eine Dame im Podcast haben mit einem richtig, richtig coolen Thema. Das hatten wir tatsächlich ja so auch noch nicht im Sportpodcast.
Ja, genau so ist es. Ein neues Thema. Freut mich auch immer, wenn wir so vielseitig bleiben und auch mal nach links und nach rechts schauen und nicht nur auf die Ballsportarten, die wir ja auch lieben. Und schon kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sie wurde vor rund 26 Jahren im brandenburgischen Schwedt geboren, ist mittlerweile Kriminalpolizistin. Das müssen wir uns erklären lassen, wie das zusammenhängt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wurde sie Zehnte, und zuletzt sicherte sie sich in Tirana bei der EM in der Teildisziplin Reißen mit 103 Kilogramm den EM-Titel. Und damit haben wir auch schon verraten, worum es geht. Reißen, es heißt, es geht ums Gewichtheben. Und deswegen begrüßen wir jetzt auch ganz herzlich noch, für die Leitung steht, in unserem Sportpodcast Einwurf, Lisa Marie Schweizer. Hallo.
Hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Hallo Lisa. Ja, schön, Hallo. Dass du heute bei uns bist. Ja, wir freuen uns sehr. Man muss dir jetzt zu Beginn erst nochmal gratulieren. Der Sebastian hat es gerade eben schon erwähnt. Du bist ja vor kurzem bei der 100. Gewichtheber-Europameisterschaft in Tirana, hast du ja den EM-Titel in der Teildisziplin Reißen geholt und hast ja auch insgesamt drei Medaillen geholt. Also Glückwunsch nochmal an der Stelle.
Dankeschön, ja.
Herzlichen Glückwunsch, ja.
Richtig, richtig cool. Wie zufrieden bist du mit deinem mit dem Abschneiden bei der Europameisterschaft?
Ach, ich bin total froh und erleichtert, dass auch die Saison jetzt vorbei ist, weil die Vorbereitung gar nicht gut lief. Also ich habe den Erfolg dann wirklich nicht kommen sehen. Ich habe es mir im Reißen wirklich erhofft, aber dass ich dann auch im Stoßen die 120 Kilo schaffe und insgesamt dann Vize-Europameisterin werde, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und umso mehr freut es mich natürlich.
Ja, Wahnsinn. Also 120 Kilo, also weiß ich sowieso gar nicht, wie man das Gewicht hochbekommt. Sebastian, geht dir wahrscheinlich ähnlich.
Das kriegt man vielleicht angegessen, aber hoch, schwierig.
Ja, es ist ganz viel Technik.
Das wollen wir natürlich heute jetzt auch erfahren. Wir sind ganz neugierig, gerade weil Sebastian und ich sind ja absolute Laien in diesem Sport. Entsprechend neugierig sind wir natürlich. Wie laufen denn so typische Wettkampfvorbereitungen ab bei dir?
Wir gehen über Monate. Also man setzt sich am Anfang der Vorbereitung dann mit dem Trainer zusammen und schaut, was will man denn in seinem Hauptwettkampf erreichen, also welche Lasten. Und dementsprechend wird der Trainingsplan in den kommenden Wochen oder Monaten darauf ausgerichtet, dass man dann im besten Fall zum Ende hin seine Leistungen dann auch wirklich schafft. Mhm. Genau, und da arbeiten wir auch mit Wissenschaftlern zusammen. Viel mit Aufnahmetechnik, also dass man auch schaut, wie sieht die Kurve im Training aus, passt das so oder muss man da noch was verändern?
Mhm. Ja, du hast es eben schon angesprochen mit dem Trainer. Hast du so ein richtiges Trainerteam dabei dann immer bei den Wettkämpfen? mit Physio und Trainer oder ist das, ja, also vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen berichten.
Ja, also der Bundestrainer ist bei den Wettkämpfen dabei, ist auch zum Glück mein Trainer. Dann haben wir auch auf jeden Fall einen Physiotherapeuten oder einen Physiotherapeuten dabei und ja auch den Michael Vater, kann man hier so namentlich nennen. Der macht viel Organisatorisches, aber ist auch wirklich super, wenn es darum geht, die Tabelle im Überblick zu behalten und ja, so die Taktik auch. Also da hat er den vollen Durchblick und schaut dann immer, wie muss man denn eigentlich auch steigern im Wettkampf, dass wir ja möglichst ein Kilo mehr machen als die Gegnerinnen.
Ja, das klingt absolut faszinierend. Ein Kilo mehr machen, das kann ja eine Menge ausmachen, kann über Medaillen entscheiden. Ja, das haben wir gerade schon gelernt. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen an den Ursprung auch dieser Sportart kommen mit dir, weil für viele Hörerinnen und Hörer ist das sicherlich genauso neu wie für uns, wenn es darum geht, es gibt verschiedene Gewichtsklassen, es gibt verschiedene Disziplinen. Wie fängt man denn da an und wie unterteilt sich das vor allen Dingen auch? Du sprachst gerade schon vom Stoßen, vom Reißen, es gibt den Zweikampf. Erklär uns das doch bitte einmal.
Also das Gewichtheben gliedert sich in Reißen und Stoßen. Das sind zwei Disziplinen und am Ende werden die Disziplinen zusammengerechnet und bilden den Zweikampf und ja, dementsprechend ist der Zweikampf meistens wichtiger, also dass man da möglichst viele Punkte gesammelt hat, weil das dann letztendlich um den Titel entscheidet. Genau.
Ja. Und wie ist es jetzt, wenn man einsteigt, wenn man neu zu der Sportart kommt, macht man gleich beides?
Nein, im besten Fall nicht. Also ich habe auch ganz lange erst gar kein Reißen trainiert an sich, sondern eher das so aufgesplittet, dass man erstmal nur Züge gemacht hat oder erstmal die Hantel über Kopf hält und dann in die Hocke reingeht. Also im besten Fall wird man da langsam rangeführt. Das dauert auch wirklich mindestens mal ein Jahr, würde ich sagen, bis man dann die Technik halbwegs verinnerlicht hat. Ja. Und wohlfühlen tut man sich dann erst Jahre später. Also es ist wirklich sehr, sehr langwierig, ehe man dann den Ablauf auch wirklich drin hat.
Ja, ja. Und wie sieht es aus bei den Damen wie bei den Herren? Also es ist so, dass der Ansatz oder dass die Heranführung da auch bei den Geschlechtern ähnlich ist oder wie unterscheidet sich es unter Umständen auch?
Ja, also man kann ja den Zyklus noch mit reinnehmen. Frauen können nicht immer durchballern, sage ich jetzt mal. Männer auch nicht, die müssen ja auch mal regenerieren, aber das ist, glaube ich, so, dass der Knackpunkt, wovon wir Frauen uns von den Männern unterscheiden. Da muss man dann schon Abstriche machen und schauen, dass es auch, dass man auch seine gesenkten Wochen mit einführt. Und gesenkte Wochen meine ich, dass man weniger Umfänge trainiert, nicht so hohe Lasten. In der Woche, also meistens eine Woche, in der man sich dann wirklich träge fühlt und ja, dann macht es keinen Sinn, da wirklich an die Höchstleistung zu gehen. Auch mental macht es wenig Sinn. Ja. Und genau, das ist so das, was man auf jeden Fall beachten sollte als Trainer und auch als Athlet, dass man sich die Woche wirklich gönnt.
Klar, nachvollziehbar. Nun hattest du gerade schon den Bundestrainer angesprochen, das ist Almir Velagic, heißt der, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Der ist ja Bundestrainer der Männer und der Frauen. Das ist ja nicht in vielen Sportarten üblich. Hilft euch das, also dass quasi der Bundestrainer quasi für beide Geschlechter unterwegs ist?
Also mich persönlich stört es jetzt nicht. Besser wäre es wahrscheinlich dann schon, wenn man jemanden hat, der sich da speziell auf die Frauen auch konzentriert. Ist, glaube ich, nicht so ganz einfach immer für den Trainer. Aber es ist halt einfach so, dass wir jetzt nicht wirklich viele Leute haben und da macht es natürlich dann im großen Team auch viel mehr Spaß und das motiviert auch mehr, finde ich. Also ich finde es schön, dass es so ist, dass wir alle ein Team sind und nicht, dass die Frauen extra sind.
Ja, das heißt, ihr trainiert auch zusammen an der Stelle.
Genau.
Ja, schauen wir doch nochmal ein bisschen auch auf deine persönliche Karriere und Entwicklung, wie das so mit den Anfängen war. Also ich sag mal, man fragt sich auch immer, wie kommt man denn eigentlich zum Gewichtheben? Das findet in der Schule eher weniger bis gar nicht statt. Ich weiß, bei dir hat das auch mit Matheunterricht irgendwie zu tun gehabt. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie das bei dir gelaufen ist.
Ja, ich komme eigentlich aus dem Ausdauersport. Also ich bin mit meinem Papa viel Ausdauer gerannt und hatte dadurch einen zu schwachen Rücken und Rückenschmerzen gehabt und musste so Reha-Übungen machen, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann mal nach dem Matheunterricht den Lehrer gefragt, ob man dann beim Gewichtheben dann auch den Rücken stärkt. Weil er immer Werbung dafür gemacht hat, für seine Sportart. Und er wollte auch einfach an Nachwuchs gewinnen. Ja. Und da hat er nur gelacht und gesagt, komm mal vorbei. Und ja, dann war ich beim ersten Training. Und ich weiß noch, dass ich da 40 Kilo beugen konnte, weil ich halt schon die Muskulatur in den Beinen hatte. Und das war mein Vorteil. Und dann hat es natürlich auch Spaß gemacht. Und ja, das war alles wie so eine kleine Familie dann in der AG. Und so ist man dann dabei geblieben.
Das heißt, der Mathelehrer hat dich quasi zu deiner Sportart gebracht, kann man so sagen?
Ja, genau.
Klasse.
Und mich auch gehalten. Ich meine, in dem Alter, ich war 14, das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man dann wirklich bei dieser Sportart bleibt, weil man ja meistens, wenn es irgendwie nicht so gut funktioniert, dann doch sich wieder was anderes sucht. Aber er hat mich auf jeden Fall auch gehalten und ja, dem habe ich ganz viel zu verdanken.
Super. Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir treffen uns auch immer, wenn ich mal in der Heimat wieder bin.
Na, der feuert also, feuert dich sicher auch fleißig an.
Ja, sind wir up to date.
Sehr gut. Sehr cool. Jetzt ist es ja schon, ich sag mal, in die Erfolge reingegangen. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Medaillen sind mittlerweile schon das Ziel und werden von dir ja auch eingeheimt, was großartig ist. Wie sieht denn jetzt so ein Trainingsplan auch aus für dich als Profi? Ich hatte vorhin angesprochen, dass du ja auch eine Berufsausbildung gemacht hast, die natürlich in der Kombination mit dem Polizeidienst dann auch ermöglicht, Leistungssportlerin zu sein. Wie sieht dein Pensum aus?
Also vorweg muss ich erstmal sagen, dass ich leider noch keine Kriminalpolizistin bin.
Ah, okay.
Ich habe 2019 mein Studium abgeschlossen und bin dann nachträglich in die Sportfördergruppe aufgenommen worden. Und seitdem hospitiere ich, wenn es die Wettkampfvorbereitung erlaubt. Also meistens nach dem Hauptwettkampf habe ich dann ein bestimmtes Zeitfenster zur Verfügung, in dem ich dann hospitieren kann, also wie Praktikum mache.
Ja.
Aber ich muss dann noch nach meiner sportlichen Karriere den Wechsel zur Kriminalpolizei vornehmen.
Okay, aber du hast das Studium fertig.
Also dann.
Die Ausbildung ist abgeschlossen.
Genau. Ja, okay. Ja, genau.
Gut, nichtsdestotrotz gibt es ja einen Trainingsplan und ein Pensum, wie du dein Training gestaltest, jetzt auch, um sozusagen dann auf die Wettkämpfe ja auch hinzuarbeiten.
Ja. Ja, ich habe zum Glück das riesengroße Privileg bei der Sportfördergruppe der Polizei Rheinland-Pfalz, dass ich komplett freigestellt bin vom Dienst und mich wirklich mit vollem Fokus dem Training widmen kann. Ohne diese Freistellung wäre es nicht möglich, die 8 bis 10 Mal, die 8 bis 10 Trainingseinheiten die Woche zu absolvieren.
Wahnsinn.
Und ja, in der Vorbereitung des Olympia habe ich dann noch 2 Krafttrainingseinheiten eingeschoben, wo ich dann immer an den Olympiastützpunkt in Heidelberg gefahren bin und speziell für mich auf mich angepasstes Krafttraining gemacht habe. Das habe ich diese Vorbereitung weggelassen, weil wir gemerkt haben, dass ich dadurch weniger regenerieren konnte. Aber ab der nächsten Vorbereitung werde ich das auf jeden Fall wieder angehen, weil es doch einen Vorteil bringt und Verletzungen einfach vorbeugt.
Bedeutet ja auch, dass du ganz schöne Fahrten, also auch mal die ein oder andere Trainingsfahrt auf dich nehmen musst. Was sind denn so die Hochburgen des Gewichthebens in Deutschland?
Also wir trainieren am Bundesstützpunkt in Leim. Und da ist natürlich der Olympiastützpunkt Heidelberg zuständig. Und dementsprechend haben wir eigentlich relativ kurze Wege, sage ich jetzt mal. Aber es gibt auch in Frankfurt oder die Sportschule. Die bringen viele Talente hervor, aber die meisten werden dann wirklich, oder das Ziel besteht eigentlich immer darin, die Leute dann auch nach Leim zum Bundesstützpunkt zu holen.
Ja.
Wie schaut es grundsätzlich bei euch aus, so das Thema Ernährung? Gibt es da ja Vorschriften, dass man irgendwie ein gewisses Gewicht haben muss vorm Wettkampf oder viele Kohlenhydrate essen muss, so wie man das eigentlich von vielen Sportlern kennt, oder ist das so gar nicht festgeregelt bei euch?
Es ist schon deswegen festgeregelt, weil wir an Gewichtsklassen heben und sobald wir über unserer Gewichtsklasse sind, werden wir disqualifiziert, also dann können wir gar nicht starten. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir wirklich 0,00 biegen und im besten Fall füllt man die Gewichtsklasse auch wirklich voll aus, also dass man nicht noch 2 Kilo irgendwie weniger wiegt, weil die 2 Kilo bringen einem kein Vorteil, eher ein Nachteil. Und dementsprechend sollte man dann schon schauen, dass man seine Gewichtsklasse schafft, aber auch einhält. Genau, und bei mir war das jetzt so, dadurch, dass meine Gewichtsklasse bis 64 Kilo nicht mehr olympisch ist, das wurde ja in diesem Jahr beschlossen, im Januar, und deswegen mussten wir einen Gewichtsklassenwechsel vornehmen und ich musste zunehmen, zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich habe es mir wirklich leichter vorgestellt, als es jetzt war, und hatte zum Glück einen Ernährungsberater an meiner Seite, der da sehr viel Druck auch rausgenommen hat, weil ja, als gerade als Frau, da will man ja dann auch einfach nicht wirklich zunehmen oder man hat dann Angst, dass man irgendwie an den falschen Stellen zunimmt. Und ja, da war ich wirklich dankbar, jemanden zu haben, der so die Verantwortung auch ein bisschen übernommen hat und ich dann einfach wirklich mich an den Plan gehalten habe. Jetzt habe ich 4 Kilo zugenommen, auch noch nicht, also ich fülle noch nicht meine Gewichtsklasse aus, aber ich habe noch ein bisschen Zeit und das sollte ich dann bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall haben.
Interessante Geschichte. Weil
da dann im November geht dann auch bei uns die Quali für Paris wieder los mit der Weltmeisterschaft. Deswegen sage ich, bis dahin muss ich das Gewicht dann haben.
Ja.
Aber nicht einfach.
Also da würde ich gerne nochmal nachfragen, auch vom Prozedere her muss man sich das vorstellen wie beim Boxen. Es gibt ein Wiegen auch vorher, wo das genau geprüft wird.
Ja, also bei internationalen Wettkämpfen werden wir 2 Stunden vor dem Wettkampf gewogen. Das heißt, man hat gar nicht mehr viel Zeit, wenn man auch abnehmen muss, sich zu erholen. Ja. Also ich glaube, bei den Ringern oder so kann es sein, dass die schon am Tag vorher gewogen werden. Mhm. Oder beim Judo ist es, glaube ich, so. Ich weiß aber nicht genau, oder ob es dann auch verschiedene Wettkämpfe dafür gibt. Genau, das wäre dann natürlich ideal, weil man dann wirklich für diejenigen, die dann viel abnehmen müssen, da sich über Nacht erholen können. In 2 Stunden schafft man nicht viel.
Ja.
Das heißt aber auch vor dem Wettkampf, wir müssen jetzt nochmal so neugierig nachfragen, weil also merkst vielleicht, Sebastian und ich sind sehr ahnungslos in der Sportart, wir können da noch viel von dir lernen. Das heißt, ihr werdet aber auch in der Trainingsphase vorab sehr oft gewogen, um zu schauen, habt ihr zugenommen, habt ihr abgenommen, habt ihr das Gewicht gehalten?
Ja. Ja, also es ist halt schon jeder Sportler für sich selbst verantwortlich, aber man wird schon öfter auch vom Trainer dann gewogen, dass er auch einen Überblick hat, weil es ja dem einen dann doch schwerer fällt abzunehmen oder wie mir zuzunehmen, aber das ist halt auch irgendwie motiviert, dass man sagt, okay, ich werde ja da gewogen, dann lasse ich jetzt mal nicht so viel oder ach komm, ich esse jetzt doch noch mal ein bisschen mehr. So ist es schon, aber im Endeffekt wollen wir das ja auch unser Gewicht halten. Also wir wiegen im Training eigentlich 2 Kilo mehr, als unsere eigentliche Gewichtsklasse ist. Dann sind wir auch nicht so verletzungsanfällig. Und 2 Kilo schafft man dann ja schon relativ schnell abzunehmen. Aber das ist eigentlich so das Ziel.
Aber das klingt schon auch nach einem sensiblen Feld. Also dass man im Prinzip ständig mit dem Thema Gewicht ja konfrontiert ist. Ja. Sei es ums wegen des Essens, sei es wegen des Trainings oder eben, wie du gerade gesagt hast, auch auf den Punkt hin beim Wettkampf.
Genau, mit zu viel Übergewicht schaden wir uns das selbst auch, wenn wir damit trainieren, weil dann, es fällt einem alles leichter und man schafft dann natürlich auch mehr, aber wenn man dann im Wettkampf irgendwie 4 Kilo weniger wiegt, dann merkt man das natürlich schon und wir wollen ja im Wettkampf performen, nicht im Training. Also wir wollen ja im Training die Muskeln aufbauen und die Leistung, also die Technik auch dahingehend steuern, dass wir dann im Wettkampf performen. Und dementsprechend ist eigentlich alles auf dem Hauptwettkampf ausgelegt.
Ja, zum Thema Hauptwettkampf würde ich gerne noch mal ein bisschen zurückschauen auf die Olympischen Spiele in Tokio, für die du dich ja auch fleißig vorbereitet hast und ja dann, wenn ich mich richtig eingelesen habe, leider auch 3 Wochen vorher ja verletzt hast, glaube ich, einen Bandscheibenvorfall dann dir zugezogen hast. Und dich ja dann zurückgekämpft hast und auch teilnehmen konntest. Also auch das sagt ja aus, du bist, glaube ich, eine große Kämpferin. Schafft nicht jeder. Wie hast du das in der kurzen Zeit geschafft, deinen Rücken zu regenerieren und auch wieder ins Training einzusteigen?
Ja, man muss schon sagen, ich hatte einen riesengroßen Dickkopf. es ist tatsächlich so gelaufen, dass ich zum Glück ja eine starke Rückenmuskulatur hatte zu dem Zeitpunkt. Ich war ja sehr gut in Form und dementsprechend ist meine Regeneration schneller gelaufen, also von dem Trauma. Als ich die Diagnose bekommen habe, Bandscheibenvorfall, auch gleich eine Cortisonspritze bekommen und Das hat so ein bisschen auch den Schmerz rausgenommen, dass ich eigentlich keine Schmerzen hatte. Es sei denn, ich hatte eine komische Bewegung gemacht. Natürlich hat man immer im Hinterkopf, da ist was. Und du hast jetzt deinen Wettkampf, du willst zu den Olympischen Spielen gehen. Also musste man sich irgendwie zurückkämpfen. Deswegen war es für mich gar kein Thema, da groß zu überlegen, was eigentlich das für, was das für ein Risiko auch bereithält. Und ich habe wirklich auf die Meinung von den Ärzten und Physiotherapeuten um mich herum vertraut, die gesagt haben, wir kriegen das hin. Und ja, wir haben dann langsam, also ich habe erstmal nur mit der leeren Hand dann angefangen, Bewegungen zu üben, zu schauen, tut was weh, weil wenn irgendwas weh getan hat, dann hätten wir auch gesagt, das macht keinen Sinn. Aber ich habe tatsächlich gar keine Schmerzen gehabt. Das Problem war dann wirklich, dass ich auch so Tabletten genommen habe zur Muskelentspannung, weil ja nun hinten durch das Trauma die ganze Muskulatur festgegangen ist, muss ich dann die Tabletten nehmen, dass es so ein bisschen lockert auch wieder. Und dementsprechend habe ich dann meine Spannung auch in den Oberschenkeln und Rücken und überall eigentlich verloren. Und das war ganz schwierig, in der kurzen Zeit das wieder aufzubauen und dann mich auch auf die hohen Lasten vorzubereiten. Ja, also da hätte ich einfach mehr Zeit wahrscheinlich gebraucht. Aber die eigentliche Aufbauphase ging dann nach Olympia wieder los, dass ich dann wirklich ein halbes Jahr lang ganz viele Reha-Übungen gemacht habe, Tiefenmuskulatur gestärkt und ja auch mal weg von der Hantel musste.
Und du bist ja dann auch noch Zehnte, wenn ich das noch ergänzen darf, bei den Olympischen Spielen geworden. Also das heißt, du warst dann auch noch erfolgreich sportlich.
Ja, ich war überhaupt so froh, dass ich überhaupt auf die Bühne gehen konnte und dass es dann auch wirklich für den 10. Platz gereicht hat, also Top 10. Hätte ich nicht gedacht. Das ist natürlich schon traurig und deprimierend, wenn man schaut, wo man gelandet wäre, wenn man seine Leistung abrufen hätte können. Aber das nehme ich jetzt einfach als Motivation für die nächsten Jahre mit und hoffe, dass ich dann in Paris in Höchstform auf der Bühne stehe.
Ja, da drücken wir jetzt schon die Daumen, aber ich finde trotzdem eine tolle Geschichte auch, die, wo man hinhört, wenn jemand diese Leistung erbringt. Ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, L4, L5 war mein Bandscheibenvorfall, ich bin operiert worden und danach wäre ich zu gar keiner Meisterschaft gegangen. Das ist also mal völlig klar. Von daher nochmal auch die Frage, wo war der Bandscheibenvorfall bei dir, also in welchem Bereich?
L5, S1, ne? Kann
also
sein. Es war ganz unten an der Wirbelsäule, aber zum Glück auch nur ein minimaler. Also ich bin mit einem blauen Auge davongekommen. Es war auch nie Thema, dass ich operiert werden muss. Genau. Also das war ein Warnschuss. Es war einfach schade dann auch vom Training her, weil ich hatte ja an dem Tag, an dem ich mich verletzt habe, erst 4 Tage vorher dann einen Wettkampf gehabt, wo ich nochmal Bestleistung gemacht habe. Und dann haben wir halt nochmal eine hohe Woche eingeschoben, was der Fehler war. Einfach weil, wenn man dann schon, also durch Corona haben wir ja auch immer weiter trainiert. Wir haben ja nie Pause machen können, weil der Wettkampf auch immer wieder verschoben wurde. Mhm. Und dementsprechend war ich über ein Jahr wirklich voll im Training und dann ist man wie so ein Rennpferd wirklich sehr sensibel und die kleinsten Fehler haben dann große Auswirkungen und jetzt habe ich draus gelernt.
Ja, heißt auch in der Konsequenz und im Fazit, dass es eine Art Überlastung auch war, die das Ganze ausgelöst hat.
Ja.
Aber nun wollen wir natürlich auch ein bisschen nach vorne gucken. Seit 2010 bist du erfolgreich und stellt sich natürlich die Frage, bei dem Ehrgeiz, den du auch ausstrahlst durch das, was du erzählst, wie lange planst du denn noch? Kann man das überhaupt planen? Gibt es irgendwie so ein Alter, wo man sagt, also bis zu dem Punkt möchte ich gerne auf jeden Fall aktiv sein? Ich könnte mir vorstellen, Olympia in Paris ist dann natürlich ein großes Ziel, aber auch vielleicht darüber hinaus geblickt?
Ja, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also Paris möchte ich wirklich nochmal angreifen und alles darüber hinaus muss man sehen. Man muss auch schauen, ob das Gewichtheben überhaupt in LA dann vertreten ist, 2028. Das ist ja auch so unser Problem, dass wir mit dem Dopingskandal kämpfen und jetzt ja auch da der Vorstand vom Verband umgerüstet werden muss und jetzt muss man schauen, wie sich das entwickelt. Und natürlich hoffen wir, dass es auch weiterhin dann noch im Programm bleibt.
Ja, du sprichst es an. Da mussten Menschen ihren Hut nehmen. Es gab die ein oder andere unschöne Geschichte auch im Hintergrund. Wie sehr hat dich das dann auch erreicht oder wie sehr erreicht dich das auch vielleicht sogar noch derzeit im Trainingsalltag, dass ihr immer wieder mit Doping-Themen auch konfrontiert seid?
Ja, für uns Athleten ist es schon sehr schade, weil es einfach so einfach, glaube ich, wäre, aber es nicht möglich ist. Dass es einfach auch kein einheitliches Anti-Doping-System gibt. Also wir in Deutschland werden ja regelmäßig von der NADA kontrolliert. Wir müssen jeden Tag angeben, wo wir übernachten, wo wir sind, wo wir trainieren und können jederzeit
überrascht werden,
genau. Und es ist einfach nicht in jedem Land so. Und das ist dann schade, wenn man einfach auch schon zu Wettkämpfen fährt und weiß, ja, du hast eigentlich keine Chance. Und das ist dann einfach auch so immer wieder, wenn es um Geld geht. Ich meine, in anderen Ländern hat das Gewicht hier nochmal einen ganz anderen Rangwert. Ja. Hier ist es ein Breitensport oder Randsportart. Aber in anderen Ländern leben ja wirklich Leute vom Gewichtheben und da ist nochmal was ganz anderes.
Ja.
Genau.
Und das ist halt das große Problem. Es ist ja dann auch, wie du es gerade angesprochen hast, Olympia immer die große Bühne, wo dann auch viele Menschen das dann schauen. Gerade im Fernsehen wird dann ja auch Gewichtheben übertragen, gerade wenn es um Medaillen geht. Und man sieht dann ja doch schon auch sehr unterschiedliche, ich sag mal, Körperstaturen. Deswegen nochmal die Frage, bis zu was für einem Alter würdest du sagen, kann man das eigentlich so als Leistungssport überhaupt machen? Gibt es da so eine, ich sag mal, erstmal so einen Richtwert, eine Grenze?
Bei Männern sagt man so um die 35 und bei Frauen früher um die 30. Deswegen wäre jetzt schon gut, wenn ich dann noch Paris mitnehmen kann und danach könnte man darüber nachdenken, je nachdem, wie sich jetzt auch meine Leistung entwickelt. Ich meine, wenn ich jetzt immer weiter an Leistung zunehme, dann kann man darüber natürlich auch nachdenken oder auch man muss schauen, wie der Körper bis dahin das alles verträgt. Mein Leistungssport ist einfach nicht gesund. Und da muss man dann abwägen, ob man das sich weiterhin in Anführungsstrichen antut oder ob man sagt, also bei mir ist ja zum Glück der Fall, dass ich einfach schon Beruf habe und da mir gar keinen Druck machen muss und weiß, okay, wenn jetzt der Sport vorbei ist, habe ich Spaß. Ich meine, bei vielen anderen ist es so auch, gerade bei der Bundeswehr, die müssen dann erstmal schauen, was machen sie dann eigentlich nach dem Sport, wo bleiben sie?
Ja.
Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, dass sie sagen, okay, wir wollen schon lange wie möglich dabei bleiben.
Nachvollziehbar, klar. Und dann stellt sich natürlich noch die Frage, jetzt mal über die Altersgrenze hinaus, wer finanziert was eigentlich? Wie sieht das im Gewichtheben aus? Hast du persönliche Sponsoren? Ist es so, dass das jedem selbst ein Stück weit obliegt? Und wie gut seid ihr auch jetzt in der Leistungsspitze Deutschlands da aufgestellt?
Also vorweg muss man ja sagen, das Gewichtheben könnte man so nicht ausüben, wenn nicht eine Sportfördergruppe dahinter stehen würde. Also da gibt's jetzt bei der, also Gewichtheben ist jetzt in der Polizei, also in den Landespolizeien vertreten, in der Sportfördergruppe und bei der Bundeswehr, genau. Und dann habe ich auch noch persönliche Sponsoren. Ohne die wär's gar nicht so einfach, seinen Alltag zu organisieren auch und natürlich die Deutsche Sporthilfe. Und ich habe auch noch die Sporthilfe Rheinland-Pfalz.
Ich möchte gerne nochmal bei deinen persönlichen Sponsoren bleiben, weil hier ist das Schöne, hier darf man die nennen. Sag sie uns doch einfach mal.
Das kann jetzt lange dauern. Also es geht über Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel, ich habe das Eiweißpulver und auch die Riege von Multipower werde ich gesponsert. Dann gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D, Omega, die ganzen Sachen, die da wirklich wichtig sind im Leistungssport, weil man das über die normale Ernährung gar nicht aufnehmen kann. Da habe ich Naturtreu als Sponsor. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele so Naschereien um den Sport herum. Löwenanteil zu nennen und Organic Workout, die mich da unterstützen, gerade auch weil das Thema Ernährung ja ganz wichtig ist, im Gewichtheben, wie wir es vorhin schon gesehen haben.
Ja.
Ja.
Sehr gut.
Wie ist das so mit Klamotten-Sponsoren in deinem Bereich? Ist das auch einfach zu bekommen, oder?
Da habe ich den Weightlifting-Shop, der mich mit Equipment ausstattet und auch mit Trainingssachen. Man muss auch dazu sagen, beim Gewichtheben gehen sehr schnell die Hosen kaputt, dadurch, dass man immer wieder die Hand rüber reibt. Deswegen bin ich da auch dankbar, den Sponsor zu haben. Genau.
Und kümmerst dich da, um nochmal so nachzufragen, direkt auch selbst um die Sponsoren oder übernimmt das jemand für dich?
Leider nicht, nee. Also oft geht es wirklich über Mundpropaganda oder wenn man sich jetzt irgendwie mal beim Wettkampf sieht oder so. Aber die meisten sind tatsächlich auf mich zugekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, durch Instagram natürlich. Ich meine, Instagram ist wirklich eine tolle Plattform für uns Athleten. Auch für mich, muss ich sagen, persönlich gesprochen, es motiviert unheimlich. Also selbst wenn es mal nicht läuft, hat man da immer jemanden, der dann einem noch aufbauende Worte schreibt oder man auch so erkennt, hey, wenn es bei dir mal nicht läuft, dann wäre ein anderer froh, dass es so ist. Also dass man auch mal sieht, wo man eigentlich steht. Und das hilft mir wirklich dann auch so, das zu verarbeiten, was gerade im Training passiert.
Und so direktes Feedback zu bekommen. Das ist ja genau. Auch immer schön. Ja, sehr schön. Ja, jetzt haben wir ja schon viel über das Gewichtheben erfahren, haben wir es schon angerissen. Du bist in der Sportfördergruppe der Polizei, hast, glaube ich, 2016 ja ein Vollzeitstudium begonnen. War ja auch so ein bisschen ein kleiner Traum von dir, zur Polizei zu gehen, wenn ich richtig informiert bin.
Ja.
Das heißt, du hast schon zwei deiner Träume quasi erreicht. Wie kam das dazu, also 2016? Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen zu deinem beruflichen Weg abholen.
Ja, es war tatsächlich immer mein Traum. Ich würde sagen, seit der dritten Klasse. Ich habe auch meine Schulpraktika bei der Polizei absolviert. Aber dann habe ich mich während dem Abitur für die Nationalmannschaft qualifiziert. Da war damals aber die Bedingung, dass ich dann nach Leim komme. Und damals hat meine Leistung noch nicht ausgereicht für eine Sportfördergruppe. Dementsprechend habe ich geschaut, okay, was kann ich dann im Raum Heidelberg-Leim machen? Und habe gedacht, okay, Psychologie interessiert mich. Es hat auch viel mit der Polizei zu tun. Dann gehe ich mal den Weg. Habe dann angefangen, Psychologie in Heidelberg zu studieren. Aber relativ schnell dann gemerkt, dass es wirklich sehr interessant ist, aber ich konnte mich selbst nicht darin sehen, dass ich das mein Leben lang mache, zumal ja auch wirklich mein Traum bei der Polizei war und ich dann auch mitgekriegt habe, dass der Quereinstieg dann zur Polizei gar nicht so einfach ist, also man agiert dann mehr so als Externer und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, mit dem Sport, das läuft gerade auch nicht so gut, wie man es sich vorgestellt hat, dann lasse ich das jetzt mit dem Leistungssport und versuche, meinen Traumberuf zu erreichen und habe mich dann beworben. Und es hat zum Glück auch geklappt, weil ich habe gesagt, wenn es nicht klappt, dann studiere ich weiter Psychologie. Aber es hat dann geklappt und dann habe ich mal eine 180-Grad-Wendung vorgenommen und bin dann zur Polizei gegangen, auch mit Absicht nicht über die Sportfördergruppe studiert, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt sehr frustriert war von mir, von meiner Leistung auch. Und es hat einfach auch gar keinen Spaß mehr gemacht, weil man hat immer so viel Druck gehabt und sich selbst auch so viel Druck gemacht. Und dann lief es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gehe ich den Weg, schaue auf meine Zukunft und lasse das Gewichtheben mal. Aber ja, ich habe dann mein Hantelzeug trotzdem mit auf den Campus genommen, habe dann eine Abstellkammer zur Verfügung gestellt bekommen, wofür ich sehr dankbar war und bin und konnte dann da für mich trainieren. Und ja, im stillen Kämmerlein kann einiges passieren. Und dann habe ich auch aufs Körpergefühl mehr gehört und hat mir selbst keinen Druck gemacht und auf einmal lief es dann. Dann ja, habe ich wieder ein Feuer in mir entfacht und bin dran geblieben.
Ja, ganz toll. Jetzt hast du sozusagen Plan B in der Hinterhand, kannst dich erstmal auf den Sport fokussieren und dann jederzeit noch deinen Beruf ausüben. Man muss ja auch sagen, als Polizistin muss man ja auch unfassbar sportlich sein. Das bist du. Also alles richtig gemacht. Das heißt aber auch, du hast vorhin gesagt, du hospitierst. Du bist also schon sportlich normal im Training, bist dann aber auch manchmal bei der Polizei vor Ort. Wie schaut da dein Alltag so im Speziellen aus?
Also ich habe zum Glück die Möglichkeit, mir dann auch auszusuchen, wo ich hospitieren möchte. Und dadurch, dass ich ja immer schon zur Kriminalpolizei wollte, sind da jetzt auch, also ich war jetzt im November schon hospitieren und jetzt, heute war mein erster Tag bei der nächsten Stelle sozusagen. Ja, genau, und der Alltag ist dann so, ich schaue wirklich so, dass ich dann den Sport hinten anschiebe, also das Training. Kann dann natürlich nur einmal am Tag trainieren. Und jetzt habe ich zum Glück mal eine Zeit gefunden, in der jetzt kein Wettkampf ansteht. Also ich habe da jetzt gar keinen Stress, weil nur immer war es so, dass ich auf die deutsche Meisterschaft trainiert habe. Das heißt, ich bin dann vom Dienst gekommen, direkt ins Training, habe dann da 2 Stunden trainiert, weil beim Gewichtheben ist es leider nicht so schnell vorbei, das Training. Und bin dann nach Hause gekommen, habe was gegessen und direkt wieder ins Bett. Und das jeden Tag, das macht dann keinen Spaß, sehr anstrengend. Und deswegen bin ich froh, dass es auch die Sportfördergruppe gibt, weil ich ja den Weg jetzt kenne. Und man schafft es nicht, Leistungssport auf dem Niveau auszuüben, wenn man dann noch Vollzeit arbeitet. Absolut. Aber ich will die Zeit dann wirklich nutzen, auf Hospitation und dann wirklich auch Vollzeit dann da sein und richte dann alles darauf hinaus.
Ja, sehr cool. Und bei dem vielen Sport und dem Beruf, bleibt da überhaupt noch Zeit für ein anderes Hobby?
Ja, ich habe jetzt angefangen mit dem Gleitschirmfliegen zum Beispiel und habe mir da noch möchte mir jetzt da einen weiteren Traum erfüllen. Da muss man dann auch viel Zeit investieren. Genau, ansonsten kann ich mich echt nicht beschweren. Man muss sich nur gut organisieren und es ist auch immer gut, wenn man noch einen Ausgleich zu seinem Beruf oder Training hat.
Ja, wo man einfach mal hinabtauchen kann und mal den Kopf frei kriegen kann.
Ja.
Großartig.
Vielleicht noch zum Schluss, bist ja auch in Schwedt geboren, ist ja heimatmäßig, zumindest jetzt von deinem aktuellen Standort, doch ein bisschen weiter entfernt. Bist du noch ab und an in der Heimat bei deiner Familie? Bleibt dafür noch Zeit überhaupt?
Ja, also ich kann dann auch in meinem Heimatverein dann noch trainieren. Das ist ja das Schöne, dass man flexibel ist und eigentlich überall trainieren kann. Das ist natürlich nicht auf Dauer, weil der Trainer möchte ihn ja dann auch sehen und das macht es auch einfach besser, wenn der Trainer, der dir auch die Trainingspläne schreibt, dann vor Ort ist und schaut, ob das alles passt und man immer mal wieder auch Techniktipps dann bekommt, weil ich glaube, man ist nie wirklich ein fertiger Athlet. Also es gibt immer Sachen, die man falsch macht oder an denen man an Feinheiten dann bügeln kann.
Und dann immer mal beim Entdecker, dem Mathelehrer, zu Gast, haben wir ja gelernt. Sehr schön.
Ja, ich werde immer eingeladen. Ja.
Ja, Lisa, jetzt wollen wir natürlich mit dir auch gerne noch das kleine Entweder-Oder-Spiel spielen, weil es immer so ein bisschen Aufschluss auch über die Persönlichkeit unserer Gäste und Persönlichkeiten gibt. Von daher die Frage, Strandurlaub oder Skiurlaub?
Oh, schwer. eher Skiurlaub.
Okay. Jogginghose oder Jeans?
Jogginghose.
Sneaker oder High Heels?
Sneaker.
Und kochen, also im Sinne von selber kochen oder bestellen?
Kochen.
Mhm, sehr schön. Und die letzte Frage, ausschlafen oder Hamburger Fischmarkt?
Ausschlafen. Oh.
Sehr schön.
Sehr cool. Ja, liebe Lisa, jetzt haben wir ja schon knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr ausgefragt mit unserem Unwissen. Das war super, super interessant, da so viel drüber zu erfahren und wünschen dir natürlich auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute. Schön auch, dass so eine starke Frau als letzter Gast vor der Sommerpause bei uns im Podcast war, oder Sebastian?
Absolut, eine starke Frau, eine mutige Frau. Ich denke nur ans Gleitschirmfliegen und Springen und dann noch eine Polizistin. Also ich sag mal, was Besseres hätten wir uns gar nicht aussuchen können. Und wenn liebe Hörerinnen und Hörer Sie jetzt Lust haben, noch mehr über Lisa Marie Schweizer zu erfahren, dann habe ich mir sagen lassen, gibt es auch Workshops, die man bei dir buchen kann, richtig?
Genau, die biete ich jetzt seit neuestem an und mache das auch sehr gerne. Da kann man sich gerne bei mir melden, auch wenn, also am liebsten natürlich für eine große Gruppe von 10 Leuten oder so. Und dann macht es auch für alle Spaß und man fühlt sich nicht so beobachtet die ganze Zeit.
Also wie so ein Incentive ist das dann, so eine Gruppengeschichte. Man kann das auf deiner Website wahrscheinlich sich anschauen und sich dann über die dann an dich wenden, richtig?
Ja, ich habe leider noch keine Webseite, aber auf jeden Fall über mein Instagram-Profil kann man mich erreichen.
Super.
Sehr cool.
Ja, Mensch, dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass es so erfolgreich weitergeht. Es hat riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann reden wir über deine Website.
Okay, ich halte mich dran. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, zumal ja auch, wie angesprochen, das Gewichtheben einfach eine Randsportart ist. Und da bin ich immer froh, wenn ich meine Sportart präsentieren darf und vielleicht den einen oder anderen dafür begeistern kann.
Absolut. Uns hast du begeistert.
Ja, super, das freut mich.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe auch zu danken.
Alles Tschüss. Gute für dich. Bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Jetzt ist sie weg, die Lisa Marie Schweizer, unser letzter Gast für den Sommer. Mensch, Sebastian, was mache ich denn den ganzen Sommer ohne dich?
Ja, ich würde sagen, die Pause wird ein Ende haben. Da werde ich ja ganz, ganz wehmütig, wenn du das so sagst. Also ich glaube, wir können ja schon ein bisschen einen Blick nach vorne werfen. Und ich freue mich auf viele, ich sag mal, neue Sportarten. Da schauen wir auch immer gerne drauf. Aber natürlich auch auf Events im zweiten Halbjahr, die mit Sicherheit ordentlich Gesprächsthemen liefern werden.
Ja, du sprichst es an. Die WM steht vor der Tür, quasi vor der Tür. Auch wenn wir noch nicht zum Winter direkt übergehen möchten. Aber ja, neben dem Fußball haben wir natürlich auch ja viele andere Sportarten auf der Liste.
Ja, also ich sag mal, wenn wir Gewichtheben schon ansprechen und thematisieren, dann wird es sicherlich noch ganz andere Dinge geben. Ich denke zum Beispiel ans Ringen. Wir hatten letztens das Boxen. Und ja, also es gibt eigentlich keine Sportart, die grundsätzlich bei uns nicht stattfinden darf. Und weil du den Fußball ansprichst, ich meine, ich freue mich natürlich auch schon wieder auf den Bundesliga-Start in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Und wir haben uns ja am Ende doch entschieden, dass unsere beiden Clubs, Darmstadt 98 und der Hamburger SV, weiterhin in einer Liga gegeneinander spielen.
Jetzt hast du es vorweggenommen. Ja, freue ich mich auch drauf. Entsprechend, ja, spannende Zeiten. Aber bis dahin, erhol dich gut, bevor du dich wieder über den HSV aufregst.
Und das dann freuen wir uns. Nutzen wir den Sommer, um uns zu entspannen.
Ja, so machen wir es. Und dann sehen wir uns im September wieder.
Genau so. Bis dahin. Tschüss, Olivia.
Bis dahin. Tschüss.